Deutschland 1990. Bundestagswahlkampf. In Köln-Mühlheim drängt sich die 42-jährige Arzthelferin Adelheid Streitl im Windschatten eines Fernsehteams auf eine Wahlkampfveranstaltung. Sie setzt sich in die erste Reihe. Bald wird der Kanzlerkandidat der SPD auftreten. Sie wartet. Mitgebracht hat sie einen Blumenstrauß, ein Autogrammalbum und ein Messer.
Verbrechen lohnt sich nicht, Stefan. Siehst du das genauso?
Nur manchmal schon, oder?
Herzlich willkommen zu Crime Stories 10, Crime Stories X, unsere 10. Ausgabe von unserer Verbrechenssondersendung True Crime. Wir sind ja voll auf den True Crime Podcast Zug aufgesprungen und das ist auch quasi so unsere Zugmaschine. Da gibt es die meisten Leute, die speziell danach fragen.
Und wir reden heute über einen Crime-File, den ich in Erinnerung habe, glaube ich. Da habe ich schon gelebt, das kann ich noch so ein bisschen aus den Medien und wurde ja schon angedeutet in dem Jingle. Ich kann mich aber nicht mehr ganz erinnern. Du willst mich wahrscheinlich jetzt aufklären, Micha, oder?
Also 1990 war das. Da hast du auf jeden Fall schon sehr gelebt. Und
quicklebendig, oder?
Quicklebendig, ja. Mhm. Und es geht um das Messerattentat auf Oscar Lafontaine. Das ist im April 1990 passiert. Und damals war er bei der SPD, ist er irgendwann mal ausgetreten und in die Linke eingetreten. Und damals aber noch einer der wichtigsten oder der wichtigste Mann bei der SPD, der war Kanzlerkandidat. 1990 waren Bundestagswahlen.
Ja.
Und ganz besondere Bundestagswahlen waren ja, weil die ersten gesamtdeutschen Wahlen nach der Wiedervereinigung. 1990.
Ja.
Erstmal, es geht darum, die Bundestagswahl steht an und die SPD muss sich neu orientieren, weil die waren von der Wende, waren die wie viele andere vollkommen überrascht.
Ja.
Und Oscar Lafontaine hatte auch andere Ansichten zur Wiedervereinigung und zur Währungsunion. Alles sollte langsamer vonstatten gehen und er hat damals auch schon gewarnt, Jobverlust, Wirtschaftszusammenbruch in der DDR, bedeutet lange, lange Transferleistungen vom Westen in den Osten.
Ja.
Man sollte keine Währungsunion 1:1 machen, also eine Ostmark zu einer D-Mark, sondern eher so 1:2.
Und was ja auch im Grunde genommen, wo er teilweise sogar recht hat.
Er hatte in vielen Punkten, lag er da nicht ganz falsch, aber die Stimmung war eine andere und das hätte man schlechter verkaufen können. Dieses, wir müssen das langsam nicht alles abreißen und sondern diese Annäherung muss langsam vonstatten gehen, weil er ist auch davon ausgegangen, die SPD ist davon ausgegangen, das wird eine reine westdeutsche Wahl.
Hm.
Aber dann im August oder so, oder ich weiß es nicht genau, jedenfalls wurde dann beschlossen, nee, es gibt eine gesamtbundesdeutsche Wahl und dann mussten die dann ihre Position ändern, also SPD war da, hat natürlich auch verloren, waren in einer schlechten Ausgangslage.
Also die Partei, die gesagt hat, kommen wir alles jetzt zusammen, jetzt geht's ab, wir sind ein Volk, die hatte die Nase vorn. Ne?
Ja, die CDU hat anders.
Weil das war die Stimmung, die Leute haben auch gesagt, komm, wir machen jetzt, wir wollen alle ein Volk sein.
Blühende Landschaften wurden ja versprochen.
Ja, ja, klar.
Und,
das war diese Euphorie, das war hier, I'm looking for freedom.
Genau, genau.
Hier, David Hasselhoff.
Ja, und 1989 wollten ja wichtige, führende CDU-Politiker auch Kohl schon wegputschen.
Mhm.
Auf den Parteitagen, ich glaube Heiner Geißler war derjenige, der die Fäden da in der Hand hatte. Und Kohl war unbeliebt in Deutschland, in der Partei.
Der war doch schon Bundeskanzler, ne?
Ja, schon lange.
Okay.
Schon lange.
Ja, der war doch schon in den 80ern, ne? Der Bundeskanzler.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und Ja, und dieser Putsch hat halt nicht funktioniert, weil die Wende kam und die Ereignisse haben dann quasi Deutschland und die Gesellschaft überrollt.
Ja.
Und Kohl war dann quasi auch unangreifbar. Ne? Also ich bin derjenige, der die Wende in Anführungszeichen möglich gemacht hat oder so. Ne? Hat ja auch Verdienste, aber er hatte auch Punkte, die man kritisieren durfte und konnte. Mhm. Die waren aber da, er war aber dann quasi unangreifbar. Und naja, jedenfalls Wahlkampf und der Kanzlerkandidat der SPD war der damalige Ministerpräsident des Saarlandes,
Oskar Lafontaine.
Und er hat ganz knallharten Wahlkampf.
Der ja übrigens heute mit Sarah Wagenknecht verheiratet ist, ne?
Schon was länger, ja, und hat sich auch zurückgezogen aus der Politik weitestgehend.
Okay.
Ja. Fragezeichen.
Ist eigentlich, habe ich jetzt gespoilert eigentlich fast, ne?
Wieso denn?
Naja.
Wir reden über einen sehr, sehr bekannten Deutschen und.
Ja, aber so wie das aus dem Jingle zu hören ist, passiert ja gleich was, ne?
Ja, genau.
Und kann ja sein, dass der stirbt.
Das hast du ja schon dann wirklich vorweggenommen, dass das.
Dann müssen wir das rausschneiden.
Aber ich habe auch eben gesagt, dass er bei der SPD war und dann jetzt bei der Linken.
Ja, stimmt. Okay, komm.
Wir reden jetzt nicht über jemanden, von dem wir noch nie
gehört haben. Jetzt interessiert mich natürlich. Was ist da passiert?
Diese Wahlkampfveranstaltung.
Du erzählst ja wahrscheinlich diesen Kontext auch, weil das für den.
Es ist schon interessant.
Für das Attentat, wir reden ja über ein Attentat, wahrscheinlich dann auch eine Rolle spielt, oder?
Ja, es spielt eine Rolle, ja. Und vor allen Dingen muss man sich da mal vor Augen führen, wie hoch die Position, die er damals bekleidet hat, anzusehen war. Das wäre ja. Wenn
er war so ein Politpromi.
Ja, das wäre jetzt hier Olaf Scholz in einer Stufe. Der ist auch quasi Vizekanzler, Kanzlerkandidat, Vorsitzender und so weiter. Ja, ja. Nee, Vorsitzender ist er nicht. Also wirklich die führende Figur der SPD hat sich dann auf Wahlkampf begeben, knallharter Wahlkampf, Bürgerhäuser und so weiter.
Ja.
Und er hatte dann einen Termin gehabt in Köln-Mühlheim.
Ja.
Und das war am 25. April. Zusammen mit dem damaligen NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau, auch SPD.
Der ist doch neulich gestorben, oder?
Oh, weiß ich nicht.
Ja, doch vor kurzem.
Einige Jahre schon her, glaube ich.
Okay.
Ja.
Nee, dann war es doch ein anderer.
Und damals war ja NRW Kernland der SPD.
Ja.
Und deswegen halt auch SPD-Ministerpräsident. Die beiden haben zusammen Wahlkampf gemacht.
Ja.
In dieser Köln-Mühlheimer Halle. Und die war übervoll. Und auch Frau Adelheid Streidel war dort als normaler Zuschauer und das kommt im Jingle etwas zu dramatisch, also sie hat sich nicht auf diese Wahlkampfveranstaltung geschmuggelt.
Die ist da einfach
hingegangen.
So wie jeder andere auch.
So wie viele andere auch.
Und wie hat sie es in die erste Reihe geschafft?
Sie hat sich einfach irgendwo hingesetzt. Nur wo dann diese Wahlkampfveranstaltung zu Ende war, hat sie dann die Bühne betreten und hat sich quasi, also ein Presseteam, ein Kamerateam vom Bayerischen Rundfunk, die waren vor Ort und sind dann, weil die Johannes Rau eigentlich begleitet haben und wollten da so einen Bericht über ihn machen, über mehrere Tage. Und die haben dann die Bühne betreten, Sicherheitspersonal hat dann die Kameraleute auf die Bühne gelassen und Frau Streidel ist dann einfach mit auf die Bühne gegangen.
Ja.
Und keiner hat sie daran gehindert, obwohl sie laut Augenzeugen auch schon während der Veranstaltung das ein oder andere Mal versucht hat, auf die Bühne zu gehen.
Ach, ehrlich?
Dann, ja, bleiben Sie mal sitzen. Ne? Und das war halt eine unscheinbare Frau. Die war unauffällig.
Die hatte doch auch einen Blumenstrauß.
Die hatte einen Blumenstrauß dabei gehabt und so ein Autogrammalbum.
Ja, ja, okay. Ja. Das ist ja clever eigentlich. So nach dem Motto, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob clever.
Dann hat sie sich schon Gedanken gemacht, wie kann ich die Leute täuschen, dass ich da drauf auf die Bühne kann. Ne?
Ja, genau. Also,
und am besten mit einem Blumenstrauß und einem Autogrammalbum, oder?
Jedenfalls hat sie dann die Blumen überreicht. An beide, an Johannes Rau. Es gab zwei kleine Sträuße, an Johannes Rau und an Lafontaine. Und hat dann spontan entschieden, dem Oskar Lafontaine dieses Autogrammalbum hinzureichen.
Ja.
Und
die hatte doch ein Messer dabei.
Ja.
Wo war das denn?
In diesem Blumenstrauß versteckt.
Aber das hat die doch schon gegeben, den,
ja,
den Politikern.
Ja. Sie hat das jetzt nicht aus der Hand gegeben, aber.
Sie hat den Blumenstrauß so hingereicht, oder?
Ja. Ich weiß es nicht. Es gibt auch keine detaillierten Aufzeichnungen. Jedenfalls hatte sie zwei Blumensträuße dabei und hatte das Messer versteckt zwischen den Blumen
Ja.
und hat das Autogrammalbum ihm hingelegt und wo er sich vorgebeugt hat, um dann zu unterschreiben, hat sie mit einer 20 Zentimeter langen Klinge zugestochen in den Hals.
Das ist schon enorm.
Und dann
20 Zentimeter ist sehr lang.
Das ist ja so eine Art Küchenmesser.
Ja. Wundert mich ein bisschen, dass sie das nicht bemerkt haben, so das Sicherheitspersonal.
Ja,
so.
Es gab da keine Personenkontrolle, es wurde da keiner gefilmt.
Hat auch oder keiner so. Mit gerechnet.
Das war 1990.
Ja.
Da hat man gedacht, da hat man als Politiker ein Bad in der Menge genommen. Und ich glaube, da ja doch Papst ist dann schon im Papamobil rumgefahren.
Ja.
Aber das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass der Papst in den 80ern in einem offenen Wagen noch rumgefahren ist und den Leuten die Hand gereicht hat. Auf den wurde ja auch mal ein Attentat verübt.
Ach ehrlich?
Ein Pistolenattentat.
Okay.
Johannes Paul II.
Aha.
Und danach hat er sich dann
ganz,
nur
ganz
noch
kurz,
im Papamobil
ganz kurz interessiert mich, warum? Also jetzt nur ein Satz.
Warum? Das Attentat auf?
Ja, was war die Motivation? War das ein Bekloppter oder war es ein Fanatiker oder war das einer, der zu streng war oder dem er nicht streng genug war? Oder?
Immer noch relativ unklar. Es gibt sogar Spekulationen, dass der russische Geheimdienst dahinter gesteckt hat.
Okay.
Weil der war ja Pole, hat sich ja eindeutig auch positioniert für Wandel und auch für die polnische Bevölkerung.
Ja.
Wie heißt es? Die Gewerkschaft Solidarność.
Okay.
Solidarität. Und,
ach, so heißt Gewerkschaft auf Polnisch oder was?
Nee, das heißt Solidarität. Die Gewerkschaft hieß so. Und auf Deutsch übersetzt heißt das Solidarität.
Ja.
Und da waren die Russen ja nicht besonders froh drüber, über diese Entwicklungen.
Okay.
Aber das ist Spekulation.
Das ist auch ein anderer Fall. Bleiben wir mal bei Oskar Lafontaine. Der hat zugestochen und dann ist der sofort zusammengebrochen.
Ja, natürlich.
Also der war, oder hat das, war das eher so ein Kratzer?
Nein, nein.
Das war richtig heftig.
Ja, es war richtig heftig.
Also und auch, was hat ihm denn verletzt? Ging das tief rein oder was?
Ja.
Die hat das komplett reingesteckt.
Das weiß ich nicht, ob sie es komplett reingesteckt
hat. Ja, ich frage nur, ich will mich jetzt nicht daran irgendwie keine Ahnung.
Geilen. Was?
Nein, ich meine, ich will das jetzt nicht so detailliert wissen, um irgendwie... Weiß ich auch nicht. Aber mich interessiert das nur, weil es ist ja schon wichtig, weil man wissen muss, was ist da passiert. Wie war die schlimm, war die Verletzung?
Also er war lebensgefährlich am Hals verletzt, ist direkt zusammengebrochen und das Messer hat die Halsschlagader auch nur extrem knapp verfehlt.
Ja.
Also er ist war sehr lebensgefährlich verletzt und dieses Kamerateam, es gibt dann da auch Bilder davon, die haben dann angefangen zu filmen, nachdem dann rumgeschrien wurde und nachdem es ganz hektisch auf der Bühne war, Sicherheitspersonal und so weiter.
Ja.
Und der Redakteur vom Bayerischen Rundfunk, der hat dann auch später in Fernsehsendungen ausgesagt, dass er zuerst gedacht hatte, was ist da passiert? Da ist jetzt jemand zusammengebrochen oder da ist Oskar Lafontaine zusammengebrochen und ganz viel Blut. Wurde er vielleicht angeschossen? Pistole mit Schalldämpfer, was auch immer.
Ja.
Ich bin hier auf der Bühne, fallen jetzt noch mehr Schüsse. Und er meinte dann, er wäre schon fast erleichtert gewesen, als er dann gesehen hat, ah, da liegt ein Messer und eine Frau, die es offensichtlich war, wurde dann schon von Sicherheitspersonal festgehalten.
Ja.
Und man sieht da auch ganz verwirrende Aufzeichnungen, wie dann dieses überforderte Sicherheitspersonal und das Kamerateam diese Frau filmen und festhalten und sagen und schreien die irgendwie an, wer sind sie, los, sagen sie ihren Namen.
Ja.
Und sie versucht sogar ihren Namen zu sagen, aber sie kommt nicht so weit, weil sie immer wieder, los, sagen sie ihren Namen. Dieses Kamerateam hat dann angefangen zu filmen und diese Aufzeichnung kam sich auch noch
an. Also das ist ja Wahnsinn, da war ja gerade da bei dem Attentat ein Kamerateam eigentlich.
Ja.
Also
ja.
Ich meine, ich sag mal, fürs Kamerateam, besser kann es gar nicht laufen, oder? Also jetzt mal ein bisschen sarkastisch oder zynisch gesagt.
Aber jetzt ist die Frage, wer ist diese Frau und warum hat sie das getan? Und die Schwester von ihr, die hat sich auch dann ausführlich bei Spiegel TV geäußert über ihre Schwester und wie das da passiert ist. Und ich habe es ja in einer der letzten Folgen auch schon angedeutet, warum ich jetzt speziell über diesen Fall rede. Die Adelheid Streidel, die hat in dem Nachbarort gewohnt, wo ich aufgewachsen bin und war die unmittelbare Nachbarin von meiner Patentante. Und meine,
also wirklich Haus an Haus oder was?
Haus an Haus.
Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Sie hat bei ihrem Vater gelebt. Sie war geschieden.
Aber hast du deine,
bei ihrem Vater gelebt?
Hast du deine, wer, deine Patentante oder die?
Nein.
Frau? Okay. Ich habe eigentlich noch nicht. Aber hast du deine Patentante schon mal besucht?
Ich habe meine Patentante schon sehr, sehr oft besucht. Die hat im Dorf neben mir gewohnt.
Also du kannst quasi, du kennst das Haus, wo die gewohnt hat.
Ja, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich könnte
das. Hast du die auch mal da gesehen?
Nein, ich kannte die Frau überhaupt nicht. Das war 1990, ich war da 10 Jahre alt.
Ja.
Ja. Und ich kannte jetzt nicht die Frau da aus dem Nachbardorf.
Ja, oder hat vielleicht deine Patentante mir erzählt, ja, neben mir wohnt so eine Frau, die ist so ein bisschen bekloppt.
Im Dorf war sie bekannt, aber ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen.
Und wie bekannt? Als normal?
Als in Anführungszeichen Bekloppte.
Ach so, die war bekloppt, oder was?
In Anführungszeichen bekloppt.
Ja.
So, damals
das
hat man
müssen
dann,
wir aber gleich nochmal näher.
Damals hat man dann im Dorf gesagt, ach ja, da ist so eine Verrückte, die rennt hier rum und redet wirr.
Ja. Okay.
Und ja, ihre Schwester hat sich bei Spiegel TV geäußert, ja, und sie hat erzählt, dass sie ab ihrer Scheidung 1980, dass sie bei ihr eine Wesensveränderung bemerkt hat. Dass sie eigentlich immer lebenslustig und fleißig war und dass sie sich auch gut gefühlt hat. Aber danach hat sie dann bemerkt, dass sie aggressiver wurde und unter Wahnvorstellungen zunehmend gelitten hat und hat auch in dem Dorf Plakate aufgehangen,
ja,
und hat so Warnhinweise auf das Plakat geschrieben,
ja,
und gegen die Bonner Regierung gehetzt, kann man sagen. Die, aha, hat dann darauf geschrieben, ja, es gibt geheime Menschenlager, Menschen werden gefoltert und wer ist schuld? Die Regierung in Bonn.
Ja.
Klingt auch so ein bisschen wie auch solche Verschwörungssachen, genau, die man heute so.
Pizzagate und so, ne?
Genau, die man heute, ja, so hört. Und ja, damals war nur noch, da musste man, glaube ich, noch ein bisschen verrückter sein.
Wie hieß eigentlich der Ort?
Das sage ich jetzt nicht.
Wo die gewohnt hat?
Sag ich nicht.
Wieso denn?
Kannst du googeln.
Ist doch egal, du kannst es noch sagen.
Warum?
Weiß doch jeder.
Ja, aber du bist doch immer so Datenschutz und so weiter.
Achso, du wegen deiner Tante, oder?
Ja.
Was willst du das jetzt nicht sagen?
Ja.
Wohnt die denn immer noch da?
Ja, die wohnt immer noch da. Der Ort heißt Heppingen. Das ist im,
okay,
Kreis Ahrweiler.
Okay.
Und
ach, da passiert, was soll denn da jetzt passieren?
Nichts.
Okay.
Und ich wollte sagen, bevor du mich unterbrochen hast,
ja,
dass damals war ja die Hemmschwelle noch größer, durchs Dorf zu gehen und Plakate hinzuhängen mit, ich sag mal, Wahnvorstellungen und der Meinung.
Ja.
Heutzutage bei Facebook anonym posten und so weiter, kannst du ja deine Wahnvorstellungen ganz anders mitteilen, ohne durchs Dorf zu gehen und Plakate aufzuhängen.
Ja.
Jedenfalls kam sie 1986 nach Andernach. In Andernach ist eine für Rheinland-Pfalz sehr bekannte und große psychische Fachklinik.
Ja.
Und ihr wurde dann paranoide Schizophrenie diagnostiziert.
Hm.
Und
das ist da hinten an der Mosel oder so, ne? Kann das sein?
Nee, am Rhein.
Also am Rhein. Ja. Aber bei den Weinbergen irgendwie.
Ne? Ja, genau.
Wird viel Wein eingebaut, ne?
Auch, ja.
Ja.
Und ich sag mal, diese in Anführungszeichen Klapsmühle,
ja,
die war damals auch schon bei Kindern oder Jugendlichen, war die schon sprichwörtlich geworden.
Ja.
Die in Andernach ist. Wenn okay, da einer erzählt hat, ich komme aus Andernach, hat man dann schon direkt gesagt, ach ja, einer aus der Irrenanstalt,
ja,
oder so.
Ja.
Oder
die schicken wir nach, oder die muss nach Andernach.
Genau,
geht's nicht,
genau,
gut oder so, ja.
Wenn man Fußball gespielt hat gegen Andernach, das war immer so, oh,
die
seltsam.
Ja.
Und Sprichwort war dann auch, wenn man andere Leute, die irgendwo unterwegs waren, beleidigen wollte, hat man gesagt, Andernach hat Wandertag. Ja. Also war schon.
Ehrlich?
Ja.
War das so?
Oder? Ja, Grundschule, ja. 1987 hat,
okay,
man solche tollen Gags gebracht. Das ist aber, aha, jetzt im Ernst, das ist die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach. Die wurde 1876 gegründet, hieß damals noch Provinzial-Irrenanstalt.
Mhm.
Und das ist ein Riesenteil, da sind über 1000 Angestellte drin, wirklich sehr, sehr groß. Und
also die gibt es heute noch, ja.
Und ja, gibt es heute noch und die gab es auch im Dritten Reich und die haben sich da auch schuldig gemacht an Euthanasieverbrechen. Also, okay, da sind diejenigen, die halt mit sowas diagnostiziert wurden, die wurden halt damals gerne direkt umgebracht.
Liquidiert.
Weil, ja, warum jemanden behandeln, der krank ist?
Naja. Ja, klar.
Jedenfalls ging das dann.
Also ich meinte halt NS-Diktatur, ne?
Genau,
ja,
genau. Jedenfalls ging das dann so weiter, dass ihre Schwester die Vormundschaft bekommen hat. Und sie hat das dann auch in diesem Spiegel-TV-Interview gesagt, dass es ihr dann viel besser ging. Und also sie wurde entlassen.
Was hatte die, Ärzte, die denn?
Ich habe es eben gesagt. Paranoide Schizophrenie.
Ja.
Ja. Okay. Und die Schwester hatte die Vormundschaft, sie hat Medikamente genommen, regelmäßige Arztbesuche und es ging ihr viel besser. Aber 1989 hat ein Gericht diese Vormundschaft aufgehoben. Die Gründe dafür sind nicht bekannt und sie hatte dann quasi keinen Einfluss mehr auf ihre Schwester. Sie konnte nicht mehr sagen, ich habe dir deine Medikamente geholt, die musst du nehmen und so weiter. Vormundschaft war beendet und die hat sich keine Medikamente mehr von ihrem Arzt geholt. Sie hat gesagt, wozu?
Also die hatte auch gar keinen Vormund mehr. Die hat alles wieder selber
entschieden. Genau, genau. Gericht hat das aufgehoben.
Nach dem Motto, ja, die Medikamente wirken, alles super, du kannst wieder alleine klarkommen.
Ja, sie durfte selber entscheiden.
Ja.
Sie, wenn du einen Vormund hast, der dir sagen kann, ich habe jetzt die Medikamente bei der Apotheke geholt und beim Arzt, kann alles für dich machen und ich kümmere mich auch um dich, wenn das nicht mehr möglich ist, dann hast du ja keinen Einfluss mehr darauf. Also hat sie die Medikamente nicht mehr genommen, hat sie die selbst abgesetzt und als dann auch noch ihre Mutter gestorben ist, hat sich ihr Zustand verschlechtert. Sie hat sogar 1989 einen Selbstmordversuch unternommen. Und war auch kurze Zeit dann im Krankenhaus. Und ihre Schwester hat dafür gekämpft, dass sie diese Vormundschaft zurückkriegt. Sie hat mit Gesundheitsämtern und mit Richtern telefoniert etc. Aber ohne Erfolg. Sie hat also viele Briefe geschrieben, die sind auch belegt, dass sie geschrieben hat, dass sie glaubt, dass eine Gefahr für sich, für sie und für andere
also besteht. Mit anderen Worten, du willst auch sagen, da wurden sicherlich Fehler begangen. Da wurden falsche Entscheidungen von Ärzten, sind falsche Entscheidungen gefallen, ne? Willst du damit sagen? Oder so war es doch, ne?
Ja, jedenfalls sind falsche Entscheidungen getroffen worden, sonst hätte sie da nicht diesen Attentatsversuch gemacht. Einen Tag
ja,
davor,
aber ich meine, das ist
also
doch
hat relativ lange gedauert.
Ja, aber das ist doch dieselbe Diskussion im Prinzip so ein bisschen wie. Also, ich sehe da so ein bisschen so Parallelen zu diesem German Wings-Piloten. Wo es letztendlich auch, wo die wirklich akribisch versucht haben, in seiner Biografie bei den Ärzten irgendwelche Leute dafür verantwortlich zu machen, dass es dazu kommen konnte. Ja. Und genau das ist wahrscheinlich auch bei diesem Oscar Lafontaine, das am Ende heißt, wie kann das sein, dass diese Frau nachher da steht und einen umbringt, so wie auch der German Wings Pilot, das hätten doch Ärzte alles erkennen müssen.
Also Streidel hat jetzt keinen umgebracht und bei German Wings da sind doch die Vorwürfe eigentlich immer so, nicht gegen die Ärzte, sondern eher so, der Arbeitgeber wusste Bescheid, dass es psychische Probleme gibt. Warum darf der arbeiten
die
als
auch.
Pilot?
Klar, Lufthansa wurde ja auch verklagt und so. Aber es wurde auch der Arzt stand in der Kritik, weil der wohl verheimlicht hat, dass der Depressionen hatte und das irgendwie nicht weitergegeben hat. Da gab es auch irgendwie welche Diskussionen. So genau weiß ich das immer nicht mehr. Aber
naja.
Die Frage ist natürlich schon, wo setzt man an und ich frage mich tatsächlich auch, eine Frau, die Selbstmord begeht und ihre Medikamente nicht mehr nimmt und so, wie kann das sein, dass die keinen Vormund kriegt?
Welche Frau hat Selbstmord begangen? Der hat dieser Selbstmordversuch?
Ja, nein, der Selbstmordversuch.
Ach so,
ja.
Genau.
Das meinte ich, Entschuldigung.
Jedenfalls, es ging um Gerichte und Gesundheitsamt, Akten mussten hin und her geschickt werden. Das hat alles ewig gedauert. Und einen Tag, bevor sie diesen Mordversuch unternommen hat, waren dann die Akten quasi mit dem Vermerk eilt, dann irgendwie beim Richter angekommen. Aber es war halt quasi zu spät, um dann noch irgendwas zu tun. Und ja, im Prozess hat sie, den es dann natürlich schnell gab, hat sie dann alles zugegeben. Es war ja auch, man konnte es ja nicht abstreiten, aber sie hätte ja irgendwas erklären können oder sich entschuldigen, rechtfertigen. Sie hat gesagt, ja, das habe ich schon gemacht und das wollte ich auch machen, weil sie hat gesagt, dass sie von Wissenschaftlern informiert worden ist, dass in Deutschland und überall auf der Welt, dass es da Menschenfabriken gibt, in denen tausende Menschen umgebracht werden und zu Fleischkonserven verarbeitet werden. Und sie macht dafür die Regierungen verantwortlich.
Ja.
Und Sie will quasi ein Zeichen setzen und einen führenden Politiker, egal wen. Es ging nicht um den persönlich, sie will einen führenden Politiker umbringen.
Also Zufallsopfer.
Sie hätte sich auch für den Rau entscheiden können, das hat sie quasi spontan dann gemacht. Vielleicht, wer steht wo, wen kann sie besser erreichen.
Achso, also die hätte auch an dem Abend, hätte auch der Rau sein können.
Genau, genau.
Der ja quasi daneben stand.
Ja, und der war wirklich schwer verletzt, hatte aber viel, viel Glück im Unglück gehabt. Der kam sogar relativ schnell wieder aus dem Krankenhaus raus. Es war letztendlich nur eine Fleischwunde, die zwar stark geblutet hat, aber keine lebenswichtigen Adern, Arterien etc. waren getroffen. Mhm. Und er konnte nach einer Woche sogar schon das Krankenhaus verlassen. Aufrecht, ja. Hat gesagt, ja, es geht mir gut, ich habe es überlebt. Und hat den Wahlkampf weitergemacht.
Darf ich noch mal einmal kurz,
ja, bitte?
Bevor du weiterziehst, zu diesen von den Wissenschaftlern eingeflößten Wahrheiten, dass Menschen zu Fleischkonserven gemacht werden.
Ja.
Sowas erfindet man ja nicht einfach so. Natürlich war das nicht so, ne? Die hat sich das selber ausgedacht, klar. Aber wo hat die sich denn inspirieren lassen? Weil es heißt ja auch so, dass zum Beispiel auch bei dem Hanau-Attentäter und so, die hatten ja auch teilweise irgendwelche.
Du redest jetzt von einem rechtsradikalen,
ja,
Attentat,
ja, ja.
Der sich von Christchurch oder so.
Ja, okay, ist vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, aber auch der hat mit QAnon und so sich da, auch da war es im Spiel. Der war natürlich auch rechtsradikal, aber die haben sich ja alle irgendwo inspirieren lassen. Und er hat sich zum Beispiel auch im Netz, im rechten Netzwerk, ist ein schlechtes Beispiel. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal einen anderen, fällt mir jetzt nicht ein. Also irgendwo kommen die Ideen ja her. Und das ist jetzt die Frage. Damals gab es doch noch gar nicht Internet und diese ganzen Verschwörungstheorien, wo man hätte drauf hören können. Wie kam die denn darauf?
Also Verschwörungstheorien gibt es schon seit 100 Jahrhunderten.
Ja, aber diese Theorie, dass Politiker irgendwie Menschen
und Medien gab es auch und zeitgenössische Literatur und alles. Du brauchst ja jetzt kein Internet, um quasi Wahnvorstellungen zu entwickeln.
Ja, aber wie kommt man denn
darauf? Dass ihre Persönlichkeit gekippt ist.
Ja, nein.
Wie sie jetzt darauf gekommen ist, dass es Menschenfabriken gibt.
Ja.
Aber das reicht auch eigentlich, wenn man sich für Science-Fiction-Literatur interessiert. Dann denkt man ja auch, ja, stimmt, vielleicht. Und man sieht Zeichen. Ja, vielleicht will der, sind das Warnhinweise, vielleicht gibt es das ja wirklich. Sie hat, ich weiß jetzt nicht, wer die Aussage gemacht hat, ich habe das gelesen, sie hat in ihrem Zimmer und in ihrer Wohnung hat sie Löffel auf die Türklinken gelegt, damit sie hört, wenn einer reinkommt. Sie hat unter Verfolgungswahn gelitten. Ich habe gesagt, Wissenschaftler, okay, kommen mich abholen oder die sind hinter mir her.
Ja, also einfach krankhaft
psychisch. Ja, die kam in die Psychiatrie. Die wurde 2020 erst entlassen. Die war 30 Jahre in der Psychiatrie.
Ach du liebe Zeit. Ja. Das ist lange.
Wurde dann quasi als geheilt entlassen. Und man muss sagen, Oscar Lafontaine hat dann zum Beispiel auch davon einfach nur aus der Zeitung erfahren. Oh, die ist frei. Natürlich für ihn auch sehr, sehr belastend. Und das hat er auch später erst gesagt, dann wieder in den Wahlkampf einzusteigen, und hat gesagt, er hatte ja Angst und Beklemmungen, Menschen, Massen. Der hat ja ganz normal oder sollte ganz normal weiter,
ja, ja.
Weitermachen. Später hat sich dann halt auch die Partei so ein bisschen von seinen Ideen und von seinem Programm distanziert und haben ja dann auch die Bundestagswahl verloren, also da gab es dann auch schon einen ganz schönen Riss und die Partei hat ihn jetzt auch nicht besonders gut aufgefangen oder unterstützt.
Ja.
Das Kapitel ging ja dann noch viel weiter später,
okay.
Das Verhältnis zwischen Lafontaine und der SPD dann spätestens dann
zum Parteiaustritt etc. Ja, ja. Hatte aber nichts mehr mit dem Attentat zu tun.
Aber das Verhältnis, wie es ihm dann ging,
ja,
das war belastet und man kann sagen zerrüttet. Und ja.
Weil also er dann einfach das Gefühl hatte, die SPD hat ihn nicht genug aufgefangen nach dem Attentat.
Würde ich sagen, ja. Und er hat ja auch darunter gelitten, psychisch. Konnte nicht mehr den Wahlkampf so durchführen, wie er das machen wollte. Voller Tatendrang und
naja,
Auftreten, als wäre nichts passiert.
Man ist wahrscheinlich vorsichtiger und
ja,
irgendwie gehemmter und so, das kann ich mir vorstellen.
Und ja, im gleichen Jahr, das war im Oktober 1990, gab es ja auf Wolfgang Schäuble ein Attentat. Muss man sich mal vorstellen, was damals los war. Wolfgang Schäuble war auch damals, der war Innenminister, also jetzt wie Seehofer.
Im selben Jahr?
Im selben Jahr. Und
auch wieder psychisch verwirrt?
Ja, auf jeden Fall psychisch verwirrt.
Ja.
Aber da habe ich mich jetzt nicht so tief informiert, wer das war
und wie das Urteil
ablief. Aber was ich sagen wollte, muss man sich auch mal vorstellen, der war damals Innenminister, also richtig dicke Nummer und sollte ja auch mal Kohl beerben und so weiter. War quasi der Politstar. Der hat ja auch die Einheitsverträge dann mit dem Innenminister dann der ehemaligen DDR verhandelt. Der war dann...
Der Schäuble ist doch so ein hochintelligenter Typ, ne?
Ja.
Man sagt ihm sogar nach, dass er so superintelligent ist.
So ein Politstreber, würde ich sagen.
Ja, ne? Der ist irgendwie...
Musterschüler damals.
Ja, irgendwie das Team um ihn rum kommt meistens nie nach, weil der immer so weit vorne ist.
Ja, manche unterstellen ihm auch so eine gewisse Arroganz.
Ja, genau.
Ja. Naja, soweit zu diesem Fall. Ich wollte noch sagen, dass dieses Verhältnis zwischen Lafontaine und Schäuble auch Gemeinsamkeiten hat. Die haben sich beide gegenseitig auch nicht so politisch attackiert, sondern das hat die halt auch verbunden. Die wussten, dass der andere auch etwas Schweres durchgemacht hat.
Ach so, die hatten dann quasi dasselbe Erlebnis und das schweißt dann so ein bisschen zusammen.
Genau.
Ja. Gemeinsames Leid teilt sich besser, so nach dem Motto. Sag mal, und diese Frau, wohnt die wieder da, in diesem Ort?
Das ist nicht bekannt.
Ja, frag doch mal deine Tante.
Ich könnte sie mal fragen, ob sie da noch wohnt, aber ich denke mal, wenn die nach 30 Jahren Psychiatrie entlassen wird und vielleicht wieder resozialisiert wird, wird die vielleicht nicht in ihrem alten Haus unter ihrem alten Namen auftreten. Ich weiß nicht, wie das ehemalige...
Weiß ich nicht. Aber...
Machen.
Aber, tja, interessant. Ja. Toll. Kannst du dich noch daran erinnern, als das passiert ist?
Dunkel.
Ja. So dunkel kann ich mich daran erinnern, ja.
Dass das dann natürlich auch, dass meine Patentante da in der Tagesschau in so einem Interview war.
Was?
Das habe ich natürlich, ja, sie wurde interviewt.
Sie wurde interviewt?
Ja, die hat sich rausgestellt an die Straße. Ah ja, jetzt ist hier Presse und Polizei und alles.
Ja.
Und... Ja, kannten Sie denn die? Ja, kannte ich. Ja, war ganz unauffällig. Das, was man halt immer so sagt.
Ja, klar. Ne? Oh, war total nett. Immer nett gegrüßt.
Obwohl, ich glaube nicht, dass sie gesagt hat, war total unauffällig. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Aber sie war ja schon bekannt im Dorf als nicht ganz normal.
Also, die Frau.
Ja.
Also
meine Patentante oder die.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, die ist mit dir verwandt. Kann man natürlich liegen drüber. Ja. Nein, war ein Scherz. Nee, aber
Mit der Patentante muss man übrigens nicht zwangsläufig verwandt sein.
Stimmt, schon bekannt. Gut, dass du mich darauf nochmal hingewiesen hast, Michael. Aber ist natürlich schön doof, wenn man sich da hinstellt und sagt, ja, nee, die war schon immer ganz schräg. Das habe ich kommen sehen, dass die auf den Lafontaine das abgesehen hat. Wenn du das sagst in der Tagesshow bei einem Interview, dann wird es schwierig.
Das dann wird, glaube ich, nicht gesendet.
Nee, das wird wahrscheinlich, doch klar wird das gesendet, aber dann hast du natürlich ein Problem juristisch.
Mit so einer Aussage.
Ja, natürlich, wenn du ein Verbrechen absiehst und das nicht verhinderst, das ist sogar ein eigener Straftatbestand.
Unterlassene Hilfeleistung?
Nee, das ist ein Verbrechen nicht verhindern, heißt der, irgendwie Paragraph.
Aber so heißt doch nicht dieser Straftatbestand.
Nein, der heißt irgendwie
anders. Ein Verbrechen nicht verhindern.
Doch, so ungefähr. Also wer ein, das ist ein Paragraph, keine Ahnung, steht irgendwo, wer ein Verbrechen oder ein großes Verbrechen irgendwie... von dem weiß und es nicht verhindert, der macht die Strafe.
Okay. Ja. Mitwisserschaft, sowas in der Art.
Ja, weil normalerweise ist das nicht strafbar. Du kannst ja nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass irgendeiner plant, was weiß ich, was klauen zu gehen.
Ja.
Und das dann nicht der Polizei verpfeifst, dann ist es normalerweise nicht strafbar. Aber wenn es groß ist, dann schon. Okay, was ist, du guckst mich an, was
ist
los?
Ja, der Fall ist zu Ende und es gibt jetzt einen Song zur Pause.
Ja.
Und es ist ein zeitgenössischer Song, aber der klingt so ein bisschen wie New Wave, 80er und deswegen habe ich den ausgesucht, ist von der Band The KVB.
Ja.
Und der Song heißt Again and Again und das ist ein schön düsterer Electro-Wave-Song und ich bin gespannt, ihn jetzt mit dir zu teilen.
Hören wir mal rein.
Sa
Zart und Bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
Ja, willkommen zurück hier bei Zart und Bitter.
Crime Stories Nummer 10. Wir kommen zum zweiten Fall, zu einem sehr traurigen und bewegenden Fall.
Ja.
Und bevor ich aber da, ich werde ihn nicht so lange machen.
Ja.
Aber bevor ich dir von dem Fall erzähle, möchte ich dir von zwei Zeichentrickfilmen erzählen, die mit diesem Fall etwas zu tun haben. Kennst du zum Beispiel den Film In einem Land vor unserer Zeit von 1988?
Weiß ich
Dinosaurier.
Nicht. Ja, sagt mir was. Ja, habe ich mal irgendwie so ansatzweise reinguckt. Ist, glaube ich, sehr traurig, kann das sein?
Oh, katastrophal traurig.
Ja.
Also, der war zwar erfolgreich in Deutschland und der ist auch gut, ja.
Ja.
Ich würde ihn aber nicht mit meinem Kind gucken. Ich würde ihn auch nicht mit meinen Freunden gucken. Ich würde ihn auch nicht alleine gucken, weil der ist zu schlimm.
Ist so traumatisiert, ne?
Der Film, der ist ja sogar...
Traumatisierend.
Der ist traumatisierend. Wo der Film zu Ende war, wurde der ja sogar dann nochmal um 10 Minuten gekürzt.
Ja.
Weil zu hart. Zu gruselig.
Ja.
10 Minuten, der ist nur 70 Minuten lang.
Das ist so ein Film über so ein Dinosaurierbaby oder so, ne?
Genau. Das ist der Film In einem Land vor unserer Zeit.
Ja.
Ist ein Zeichentrickfilm von dem Filmemacher Don Bluth. Der hat auch zum Beispiel für Disney früher gearbeitet, Bernhard und Bianca.
Ja.
Kennst du die beiden?
Ja, sagt mir auch was.
Ja. Also ein sehr berühmter Zeichentrickmacher.
Beziehungsweise Stopp, kenne ich nicht. Habe ich Bernhard und Bianca kenne ich gesagt?
Ja.
Kenne ich nicht.
Echt nicht?
Nee, nie gesehen.
Die Mäusepolizei, ein berühmter Disney-Film.
Nee, keine Ahnung.
Den kannst du gucken mit deinem Sohn.
Echt?
Der ist cool.
Okay.
Ja. Und dann hat der nach Disney eigene Sachen gemacht. Zum Beispiel Feibel der Mausewanderer.
Kenne ich nicht.
Feibel der Mauswanderer, so heißt das. Dieses Wortspiel habe ich übrigens jetzt bei meiner Recherche erst kapiert. Da ist so eine russische Maus, die nach... irgendwas weiß ich, Jahrhundertwende, nach in die USA auswandert.
Ja.
Darum geht's. Ist von Steven Spielberg sogar produziert. Und das Wortspiel ist Feivel der Mauswanderer wie Auswanderer.
Ach so. Ja,
ganz toll. Ne?
Super.
Und dieser Don Bluth hat Ende der 80er zwei Filme gemacht. Einmal In einem Land vor unserer Zeit und einmal Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Der war aber eigentlich nur in Deutschland erfolgreich, in den USA nicht so.
Ja.
Sein bester Film ist eigentlich der mit diesen Dinosauriern und dieser arme Dinosaurier Littlefoot.
Aber den auch alle anderen total traurig und traumatisierend finden und deshalb ihren Kindern nicht zeigen.
Genau.
Ne? Ja. Und deshalb ist er so erfolgreich, oder was?
Ich weiß es nicht. Der war damals...
Weil ich habe das jetzt schon aus mehreren Quellen tatsächlich gehört. Ja, weil ich habe ja ein kleines Kind und da kommt man ja oft so, redet man ja manchmal über Filme und Fernsehen und da habe ich das schon mehrmals gehört, ja.
Aber vielleicht hat das sich damals nicht so sehr rumgesprochen, dass der so traurig und traumatisierend ist.
Ja.
Und man ist dann halt einfach ins Kino gegangen, weil er groß
angekündigt war
und der ist ja auch von der Story her nicht so schlecht. Es gibt noch In einem Land vor unserer Zeit 2, 3, 4, die sind alle totale Kacke. Aber warum muss das denn da so sein, dass die Mutter von dem stirbt, von diesem Tyrannosaurus Rex, Schafzahn, glaube ich, hieß der, umgebracht und er ist dann alleine und muss dann in ein anderes Tal unter Gefahren und mit seinen Freunden, um in seine Familie oder die Reste seiner Familie dann wiederzusehen. Warum hätte die nicht einfach verletzt sein können und die...
Ja, aber ist das nicht genauso wie bei König der Löwen? Ist doch genau dasselbe. Da werden auch die Eltern umgebracht, oder?
Beziehungsweise der Vater stirbt, durch eine Intrige. Finde ich aber nicht so schlimm.
Weil?
Es ist sehr traurig und da kommt einem auch schon so ein Tränchen, wenn dann Simba sein. Aber wenn die Mutter stirbt als einziges Familienmitglied, was du dann noch hast, als kleines Dinosaurier-Baby,
dann ist das schlimm.
Von einem Tyrannosaurus zerfetzt, der dich dann halt auch selber dann noch jagt. Diese 10 Minuten, die da rausgeschnitten haben, kannst du dir vorstellen, dass was da passiert ist, dass die gesagt haben, das können wir nicht machen. Der wird dann zu schlimm.
Okay.
10 Minuten Material.
Ja, das ist schon viel.
Selbst aus einem Horrorfilm wird nur eine Minute rausgeschnitten.
Ja, wir reden ja von einem Kinderfilm.
Ja,
für so Vierjährige.
Ja, genau. Das ist schon krass. Genau. Du kannst ja mal einfach die Probe aufs Exempel machen und guck ihn dir an mit deinem Sohn, der ist 5, ja, und guck mal, wie er reagiert. Ja, ob er es verkraftet oder
mal,
nicht.
Mal sehen, ob er auf dem Sofa sitzt und sich und Rotz und Wasser heult. Ja, genau. Mal gucken. Ja. Einfach mal gucken, ne?
Genau, und du erzählst dann davon, ja.
Ja.
Jedenfalls, warum erzähle ich denn von dem Film überhaupt?
Gute Frage.
Ja.
Ja, ich dachte, wir sind im Crime Talk.
Ja, bei beiden Filmen, bei diesem Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel und besonders bei dem Film, weil er der bessere und bekanntere ist, in einem Land vor unserer Zeit, hat ein Mädchen eine Synchronsprecherrolle übernommen. Und bei Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, von der Hauptdarstellerin, und von dem Dinosaurierfilm war es ein Nebencharakter.
Ja.
Und zwar ein kleines Dinosaurier-Mädchen,
okay,
namens Ducky. Jedenfalls hat die Ducky gesprochen und die Hauptrolle in diesem
anderen Frau.
Film. Dieses Mädchen.
Ach, ein Mädchen, okay.
Ein Mädchen von 10 Jahren.
Ja.
Und die war damals schon relativ bekannt und berühmt. Das ist die Judith Barcy gewesen.
Ja.
Judith Barcy, geboren 1978, also unser Alter.
Also eine Deutsche. Quasi.
Judith Barcy, nein, eine Amerikanerin.
Aber die hat doch die Synchronstimme gesprochen, hast du gesagt.
Ja, im Originalfilm braucht man auch eine Synchronsprecherin bei Zeichentrick. Ne?
Ja. Stimmt ja. Zeichentrickfiguren reden ja gar nicht von selber. Mensch, Micha, gut, dass du mich auf den Hinweis nochmal gebracht hast. Okay. Nein, ich finde es irgendwie. Ja, ich dachte, du redest. Ja, gut, aber das war jetzt naheliegend, über die deutsche Synchronstimme zu sprechen, ne?
Ja, sorry, das hätte ich klarer stellen müssen.
Da hast du nicht.
Wir reden über die Synchronsprecherin.
Der Amerikanerin. Die amerikanische, genau, Synchronstimme.
Ja.
Okay.
Von diesen Zeichentrickfilmen.
Ja.
Und das war die 10-jährige Judith Barcy, die das gesprochen hat. Und die war damals schon bekannt. Die hat war Kinderdarstellerin, hat angefangen mit Werbung, hat über 50 Werbespots gemacht. Und den ersten Werbespot, Donald Duck Orange Juice,
okay,
hat sie irgendwie als 4-jähriges Kind am Tisch gesessen und den Orangensaft getrunken in dieser Werbung. Und hat auch in zahlreichen.
Wahrscheinlich waren die Eltern auch schon in der Branche und haben die da reingeholt.
Nee, die waren nicht in der Branche, aber die Mutter hat das schon forciert. Also sie wollte, dass die Tochter Schauspielerin wird.
Okay.
Und das waren ungarischstämmige Einwanderer. Die sind in die USA ausgewandert und die Tochter ist dann halt da geboren und aufgewachsen.
Ja.
Und die Mutter wollte halt, dass die Schauspielerin wird.
Okay.
Hat in Filmen mitgespielt, Weißer Hai Teil 4 zum Beispiel, und auch in einigen 80er Jahren Fernsehserien, wie zum Beispiel Colt für alle Fälle, Remington Steel, Twilight Zone, Cheers, Cagney und Lacey, Unser lautes Heim und. Und quasi die
Also war schon relativ bekannt.
War schon relativ bekannt, ja. Und diese Synchronsprecherrollen, das war dann der nächste Schritt, weil kleine Nebendarsteller, Kinderdarsteller ist das eine, aber dann schon in großen Blockbustern da mitzusprechen, ist dann der nächste Schritt. Und ja, ich habe erzählt, sie ist Eltern von ungarischen Einwanderern.
Ja.
Das waren einmal Josef Barcy und Maria Barcy. Könnte man sich jetzt vorstellen, dass die vielleicht auch sehr religiös waren, weil die Tochter haben sie dann auch Judith Eva Barcy genannt. Und vielleicht, ja, an den Namen kann man ja schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht sind die auch in Ungarn einfach.
Nur weil einer Eva heißt?
Und der Mann Josef und die Tochter heißt Judith Eva.
Okay, ach, die Mutter hieß auch Eva.
Nee, Maria hieß sie, sorry.
Maria, Josef, die Mutter Maria, Vater Josef und das Kind Eva.
Judith Eva Barcy.
Okay,
ja,
stimmt.
Und ja, aber was ist passiert?
Ja.
Der Vater war Alkoholiker und er wurde mit dem wachsenden Erfolg von seiner Tochter nicht fertig und hat unter Wahnvorstellungen und Schizophrenie gelitten. Und ja, die wurden halt größer, je höher der Erfolg war von seiner Tochter. Und er war dann auch in der Familie gewalttätig. Und es gab auch öfters Anzeigen wegen häuslicher Gewalt. Und das Jugendamt war auch eingeschaltet. Und es war auch eigentlich alles vorbereitet, dass die Mutter sagt, ich hau ab, ich habe ja keine Lust mehr. Taschen waren eigentlich auch schon gepackt, hat dann aber dann noch gesagt, ja, vielleicht versuchen wir es doch nochmal. Wir haben ja auch was aufgebaut, wir haben viel zu verlieren und wir bleiben dann doch mal alle hier. Und es hängt ja immer viel dran. aber sie hätte besser, wäre besser mal gegangen, weil dann ist das passiert, was Juristen als erweiterten Suizid bezeichnen. Also der Mann, der Vater hat die Judith erschossen, dann die Mutter erschossen, dann das Haus angezündet und dann sich selbst gerichtet, wie man so sagt. Hm. Und ja, und das war's dann mit der Familie, hat quasi seine Familie und sich selber ausgelöscht. Und ja, sehr traurig und dramatisch. Auf dem Grabstein von der Judith, da steht noch das Zitat, was sie hatte in diesem Film In einem Land vor unserer Zeit. Da hat dieses kleine Dinosaurier-Baby hat dann immer Jip, Jip, Jip gesagt, ja, so als ja. Signature-Ausdruck. Und das steht auch so und dann noch auf ihrem Grabstein, also ihre letzte große, wichtige Rolle und die berühmteste Rolle, bevor sie dann als junges Kind aus dem Leben gerissen wurde von einem geistesgestörten Vater. Das ist ja dieses besondere Dramatische, wenn man sich selber umbringt, aber dann noch seine Angehörigen
furchtbar
mitnimmt.
Furchtbar und auch irgendwie egoistisch, ja, und ja, schrecklich. Genau. Und es macht mich wirklich traurig. Ja. Also ich kannte die Geschichte nicht. Und wo du das so erzählst und man sich vorstellt, wie dieses Kind irgendwie vielleicht wirklich schafft, was ganz Tolles zu erreichen und noch am Anfang steht und dann so, und dass das dann alles einfach so beendet wird, das macht mich echt traurig. Es hört sich echt traurig an. Ja. Traurig.
Und dass man sich dann halt auch so dieser Verantwortung und der Gerichtsbarkeit entzieht, indem man sich dann einfach selber umbringt, das ist so eine Kaltblütigkeit.
Ja, es ist halt auch irgendwie dieses Mitnehmen, ne? Ich gehe nicht alleine, ich gönne es euch nicht allein. Ja. Wobei man sagen muss, er war ja krank. Ne? Das ist ja vielleicht noch irgendwie eine andere Situation. Also wenn man das jetzt bei vollem Bewusstsein macht, dann ist es wirklich.
Ja, aber wer sowas macht, ist doch auch eigentlich immer krank.
Ja, klar, ja. Aber du meintest
schon. Die Tat ist schon so monströs.
Und ja, krank. Aber vielleicht hat er sich auch irgendwas eingebildet oder so, eine Wahnvorstellung, das weiß ich ja nicht. Kann ja sein. Aber es ist traurig, ja.
Und nicht zu entschuldigen?
Nee, natürlich nicht.
Furchtbar.
Traurig.
Traurig und dramatisch.
Ja. War wahrscheinlich auch in Amerika eine große Geschichte, ne? Weil die war ja aber noch relativ bekannt.
Ja. Aber gar nicht so. Ich habe nicht viele Presse-Sachen gefunden, auch nicht viele Videos. Eigentlich nur war eher so eine Randnotiz.
Okay, wie bist du da? Wie hast du das gefunden, diese Geschichte irgendwie?
Ich kenne die Filme relativ gut und darüber habe ich es dann auch über Wikipedia. Ich habe mal einfach mal vor längerer Zeit das auch die Filme mal oder den Film hier in einem Land vor unserer Zeit bei Wikipedia für irgendwas nachgeguckt und da stand das dann halt auch dabei unter Sonstiges oder sowas. Ja. Und dann gibt es auch zu der Kinderdarstellerin auch die entsprechenden Wikipedia-Einträge und dann habe ich mir das irgendwie, ist mir das hängen geblieben.
Und wahrscheinlich mittlerweile in Vergessenheit geraten.
Ja, auch die, schon ziemlich, ja.
Auch das Mädchen kennt wahrscheinlich keiner mehr, ne?
Wenige.
Ja. Ja. Tja, so ist das.
Ich würde sagen, wir machen jetzt das Outro rein und lassen jetzt den Zuhörer und die Zuhörerinnen mit der Crime-Folge alleine. Das war Crime Stories Nummer 10. Bis dann.
Ciao.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.